Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich so politisch bin, wie ich manchmal dargestellt werde. Das ist ja jetzt keine sonderlich linke Meinung, zu sagen, ey, Leute auf der Straße irgendwie hinterherzuhören und die verkloppen zu wollen, aufgrund deren Hautfarbe. Das ist ja fast schräg, das überhaupt politisch zu nennen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Endlich zurück aus der Pause. Ab jetzt gibt's wieder jeden Mittwoch eine neue Folge. Und zwar verbringe ich hier immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Meinen Gast Felix Kummer kannten die meisten Leute bisher unter dem Namen Felix Brummer. So nennt er sich als Sänger der Band Kraftklub. Jetzt hat er sein erstes Soloalbum veröffentlicht, Kiox heißt das, und hat mich vor allem mit seinen Texten beeindruckt, die oft sehr persönlich sind, aber mitunter auch hochpolitisch. Und das ist ja genau die Mischung, die ich auch hier im Podcast immer versuche herzustellen. Deshalb war Felix mein absoluter Wunschgast für die erste Folge nach der Pause und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Felix stammt aus Chemnitz und hat auch nicht vor, da wegzuziehen. Und trotzdem, wenn man jetzt für ihn und seine Stadt auf Facebook einen Beziehungsstatus auswählen müsste, dann wäre das vermutlich, es ist kompliziert. Weil Felix einerseits vieles in Chemnitz bewirkt, zum Beispiel hat er letztes Jahr das Wir sind mehr Konzert mit initiiert, bei dem Musiker wie die Toten Hosen, Trettmann, Materia oder Casper spielten und 65.000 Leute im Publikum gegen rechts demonstrierten. Andererseits will er auf keinen Fall zum Winke-Otto werden, wie er sagt, also so einem hübsch engagierten Aushängeschild, mit dem die Stadt sich schmücken kann. Nur kann er sich dagegen wirklich wehren? Natürlich haben wir auch über Felix' Musik gesprochen und dann habe ich auch einfach viel über ihn als Person gelernt. Zum Beispiel, dass er ganz gerne mal alleine ins Kino geht, auf seinem Handy kein Internet hat und vor Aufregung manchmal brechen muss. Wir waren uns aber einig, dass das eigentlich sogar ganz gut tun kann. Warum, hört ihr gleich. Hier kommt eine gute Stunde mit Felix Kummer. Wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade hier aus dem Haus von einem anderen Interview, das mussten wir aber abbrechen, weil irgendwas mit der Speicherkarte der Kamera nicht funktioniert hat. Und oh Gott. Ja, tat mir auch mega leid, aber jetzt muss ich weiter, hierher.
Ja, genau, jetzt bist du hier, mein Glück. Aber kennst du das auch, kennt man das aus dem Musikerproduktionsalltag, dass da Sachen nicht funktionieren und man dann so Fails hat? Weil ich hatte das auch schon hier.
Ja, ja, absolut. Je mehr Kabel, desto mehr Fehlerquellen. Ja, auf jeden Fall, dass Sachen nicht funktionieren. Ich bin letztens in Hamburg, hatte ich so eine Idee, dass ich auf der Reeperbahn auftrete, weil irgendwie ich dachte, wow, das ist so voll geil. Und dann habe ich das so getwittert, Leute, kommt alle vorbei hier zur Bushaltestelle so und so. Und dann bin ich auf so einem LKW da angefahren. Auf diesem LKW waren die Boxen drauf und ich stand oben drauf. Es war wirklich episch, einfach so vom Gefühl. Die Polizei hat die Reeperbahn dann so abgesperrt. Es war nicht angekündigt. Die Leute haben so ein Bengalo gezündet und so. Und es war wirklich alles mega geil. Und dann ist einfach so die Hälfte der Anlage ausgefallen.
Und du hattest soundmäßig gar nicht mehr die Wucht, die du gefühlt hast.
Null. So. Ich hab gedacht so, wow, geil. Und dann stand sogar, wo ich in der Zeitung, stand sogar in der Hamburger Morgenpost, stand sogar drin, es wirkte bizarr, wie der Sänger auf der Bühne rumsprang, man die Musik aber erraten musste und so. Also das war so richtig, richtiger geiler Technik-Fail. Und es ist gar nicht so lange her. Also ja, es passiert mir ständig.
Aber ist es jetzt in deiner Erinnerung, ist das Geilheitsgefühl da oder dieses Scheitern-Gefühl?
Ja, das Gute heutzutage ist ja, dass, also auf Instagram sah es unglaublich gut aus. Oh Scheiß, das sah so im Internet sah das richtig brutal aus, aber halt für die Leute vor Ort war das so, ja, naja gut, man hat halt nichts gehört, ne? Und danach war eine Party noch, wo ich dann war, wo halt alle Leute mich wirklich so, also hardcore bemitleidet haben dafür. Wirklich so Leute, die sagen kann, so, und dann, ne, mit ein bisschen Alkohol, so alle meint so, ey, es war Horror und so. Und ich hab die dann so angeguckt, so, hey ja, Mann, Alter, also Horror musst du mir jetzt auch nicht sagen. Und dann haben die mir so, nee, also es war cool trotzdem, dass das so, aber jetzt hat da niemand was gehört und ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn man so dasteht und dann schaut man so zu.
Schaut dem Scheitern
zu. Ja, und das fühlt sich natürlich auch für alle Beteiligten beschissen an und so. Ja, also ich kenne das sehr gut.
Okay, was hast du denn gerade zu dem Kollegen gesagt, als er abbrechen musste, um ihm so ein gutes Gefühl zu geben?
Ich hab einfach gedacht, ich dachte, vielleicht könnte ich es noch retten und habe einfach gesagt, so, ey, ich gehe mal auf Toilette, weil ich wollte dann auch nicht, dass, dass, Dass er vor dir so rumfummelt, die waren zu zweit, dass die sich von mir irgendwie dann so streiten müssen, wie höflich du bist. Naja, das ist dann aber ja auch so, so für die, also die Kamerafrau hat dann irgendwie dann so versucht da rumzupopeln, dann hat er noch versucht da rumzupopeln und dann merkte ich schon, wie sich die Stimmung so aufheizt und ich sitze da so wie das Kind so zwischen zwei Eltern, so die dann so, oh, dann geh ich lieber weg, so, dann will ich lieber raus, ich entziehe mich dann diesem Konflikt.
Ach herrlich, das geht doch sehr gut los hier. Falls ihr jetzt nicht gleich ein Bild von Felix vor Augen habt, er ist so ein langer, schmaler Typ, der beim Reden die ganze Zeit lacht und vor allem so die Arme mitnimmt. Zum Beispiel gerade als er von seiner epischen Einfahrt auf die Reeperbahn erzählt hat, dann streckt er sie so aus und ich denke mir kurz, meine Güte, diese Sessel, in denen wir hier sitzen, sind irgendwie zu klein für den Mann mit seinen langen Beinen und Armen. Aber er scheint es ganz gemütlich zu finden. Ich habe immer in diesem Format so ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei.
Okay.
Damit will ich jetzt einfach mal losjagen. Bist du eher Optimist oder Pessimist?
Ich bin, glaube ich, grundsätzlich Optimist.
Aber du kannst nicht so gut optimistische Texte, habe ich dich jetzt
gehört. Nee, das ist, liegt aber daran, dass ich quasi in der optimistischen Phase einfach keine Lust habe, Texte zu schreiben. Also weißt du, ich habe so selten den Moment, wo ich denke so, oh, jetzt ist alles gerade super und ich fühle es einfach mega und das ist so, wann, was für ein schöner Tag und dann das sollte ich jetzt mal zu Papier bringen. Dieses Gefühl habe ich nie.
Okay, aber wann hattest du zuletzt so einen schönen Tag?
Ich habe jetzt so die letzten drei Tage oder die jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon viel länger her, aber da habe ich so einen Plattenladen in Chemnitz eröffnet, wo ich nur meine Platte verkauft habe. Und da habe ich dann quasi 3 Tage lang durchgehend Autogramme geschrieben und so mit Leuten immer gequatscht, die so vorbeigekommen sind und so, hey, wo kommt ihr her und so. Und dann hatte ich diesen Moment, wo das alles vorbei war und alles so abfiel und ich war ja vorher auch so unglaublich aufgeregt, weil erstes Album und das war alles so total schlimm gewesen für mich, also so, ich habe kaum geschlafen und so. Und dann diese ganzen Leute kennenzulernen, die das alles so irgendwie, die da mega weiten Weg auf sich genommen haben, um da hinzukommen. Und das war so wirklich sehr, sehr viel Input und sehr viel sehr viel einfach alles. Und dann diesen Nachhauseweg zu haben, wo ich dann durchs nächtliche, also Chemnitz ist jetzt eh schon so eine Stadt, wo man jetzt nicht so überrannt wird von Passanten, aber durchs nächtliche Sonntag Chemnitz zu laufen nach Hause, ganz allein, das war ein guter Moment. Das ist gar nicht so lange her.
Und trotzdem ist das dann keiner, der quasi so poetisch wird, dass man ein paar Textzeilen im Kopf hat?
Aber tatsächlich so diese nächtlichen Spaziergänge durch Chemnitz, da ist auf jeden Fall schon viel rumgekommen bei. Früher.
Sehr gut. Da müssen wir nachher noch drüber sprechen. Vielleicht passt auch die nächste Entweder-Oder-Frage, die ist nämlich Kreativität oder Kontrolle?
Also ja, Kreativität dann wahrscheinlich. Also ich würde mich nicht als kontrollinteressiert beschreiben. Also weiß aber auch gar nicht, ob das jetzt... Ja, wahrscheinlich Kreativität wahrscheinlich.
Katzen oder Hunde?
Na, ich finde Katzen sympathisch, dass die so ihr eigenes Ding machen. Ich mag beide, aber ich finde so ein Hund, der hat immer so, also ne, das ist natürlich auch immer lieb oder so, aber das ist so, die sind so sehr so treu doof, so manchmal so ein bisschen. Das ist so
abhängig.
Naja, das ist so super lieb und man traut sich gar nicht zu sagen, dass es auch so ein bisschen döflich wirkt, so ein bisschen, aber so, dass die so bedingungslose Liebe, du kannst machen, was du willst. Die sind einfach immer unsere eine Katze, so die, da habe ich das Gefühl, die macht so ein bisschen ihr eigenes Ding. Die ist ein bisschen so independent und macht so.
Die sagt auch nicht alles, was sie denkt, gefühlt. Ja, aber, Hund legt dir dein Herz da so hin.
Ja, das ist ja grundsätzlich sympathisch, aber ich finde halt so eine Katze, dass finde ich irgendwie cooler, dass die so, also gefühlt haben die so ein bisschen auch ihr eigenes Leben und ist eher wie so ein WG-Mitbewohner als dein Kind so mäßig, sondern es ist eher so, ja, mit dem wohnst du halt zusammen und wäre cool, wenn du was zu essen mitbringst, Bro. Und abends kann man auch mal zusammen Film gucken, und man kann mal zusammen kochen, aber man muss eben jetzt auch nicht die ganze Zeit zusammen rumhängen, so, und das finde ich schon.
Ich muss mir
cool.
Jetzt vorstellen, dass du mit so 5 Katzen zusammen wohnst, wie in einem von diesen Katzencafés, so. Aber ich verstehe voll den Punkt, ich finde es ein gutes Bild. Karl Marx oder Friedrich Engels?
Wir haben ja diesen riesengroßen Kopf bei uns in der Stadt. Und den finde ich schon, den finde ich schon immer ganz lustig, dass da, dass wir so einen riesengroßen Kopf zwingen. Einfach nur, weil wir keinen Engelskopf in der Stadt stehen haben, würde ich mir jetzt für Karl Marx entscheiden.
Und Lana Del Rey oder Ilgen Nur?
Das ist jetzt gemein. Was heißt gemein? Ich entscheide mich für Ilgen, einfach weil ich mit Lana Del Rey noch nie gechillt habe, noch nie Bier getrunken habe, noch nie durch Hamburg gezogen bin. Deswegen entscheide ich mich für Ilgen nur.
Was ist schlimmer, Streit mit deinen Schwestern oder mit deinem Bruder?
Na, ich hatte quasi die interessante Phase meines Lebens, wo es so richtig Streit gab, so die hatte ich ja eher mit meinem Bruder. Meine Schwestern sind ja dann doch nochmal deutlich jünger. Also das ist jetzt nicht so, dass wir ernsthaft so und so eine Streits geliefert haben, wie man so unter Geschwistern sich eigentlich kennt, also die so kennt. Deswegen würde mir wahrscheinlich mein Herz brechen, wenn ich jetzt mit meinen Schwestern mich ernsthaft so richtig doll streiten würde. Deswegen würde ich mit meinem Bruder, das haben wir geübt, das können wir ab. So, dann ich entscheide mich für den Streit mit meinem Bruder.
Heißt das, für deine Schwestern warst du dann immer so der große Bruder, Beschützerbruder? Oder wie das für eine Rolle war das?
Ich weiß nicht, ob die das so wahrgenommen haben. Aber ja, klar, ich bin ja wirklich so 5, 6 Jahre älter als die. Mhm. Ja, also ich habe jetzt hier nicht gesagt, so, du musst ja hier aber hier, also keine, so war das
nicht.
Hast
du sowas mal gedacht?
Nö, eigentlich habe ich, ich habe mich immer sehr gefreut, wenn die mich angerufen haben, wenn es so bei so Herzschmerz-Sachen oder bei irgendwelchen, also weißt du, wo man das dann so, wo ich das so als Privileg empfunden habe, dass die mich da anrufen, und ich fand das so voll schön, dass die da so viel Vertrauen haben. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da jetzt hier, dass da der Boyfriend-Check erfolgt von mir oder so.
Ja, manchmal die hat man ja schon, dann so.
Nee, das sind auch starke Frauen, die machen ihr Ding so. Da brauchen die mich nicht für.
Aufs Festival lieber als Band oder als Veranstalter?
Also definitiv als Band. Das war tatsächlich, also wir haben ja mal ein Festival organisiert in Chemnitz, oder wir organisieren ein Festival in Chemnitz, und aus unter anderem dem Grund, dass wir auch gedachten, ey Mann, wir machen mal ein Festival, wo all das, was wir uns so wünschen, was man bei einem Festival verbessern könnte, halt verbessert wird. So. Mhm. Und dann macht man das und stellt dann fest, so, alter Schwede, es ist schon gar nicht so leicht, so ein Festival zu machen, was man sich wünschen würde. Und vor allen Dingen nimmt man plötzlich Sachen so unfassbar persönlich. Ne? Wenn so, ich weiß auch, feine Sahne, das sind so wirklich so, die sind by the heart Kumpels von uns. So. Sind wirklich super, super liebe Leute. Aber natürlich sind es halt auch einfach, genau wie wir halt auch, ne? Da geht halt ab und zu mal was kaputt, so im Backstage oder irgendwie so, oder das Umfeld, da ist irgendwie Text so an der Wand, oder man trinkt dann einfach, und dann ist dann irgendwie so ein bisschen passieren da halt so Sachen. Und das ist ja eigentlich, also, ey, wie gesagt, bei uns passiert genau das Gleiche, und trotzdem ist man dann so, Mann, ey, ihr Arsch, das müssen wir morgen alles aufräumen.
Hast du dich dadurch verändert in deinem Verhalten?
Ja, na, auf jeden Fall, na klar, ey, wenn man das einmal gemacht hat, so ein Backstage gesäubert, dann denkt man nächstes Mal dreimal nach, bevor man irgendwie auf einem anderen Festival ist, und einfach sagt so, ach, naja, keine Ahnung, ist mir doch egal, wer hier morgen rein muss.
Okay, also lieber als Band. Und lieber total verkatert samstags zu Ikea oder total verkatert eine mehrstündige Show spielen?
Ich, auf jeden Fall, Konzert spielen ist ein richtig guter Antikater-Tipp. Leute, wenn ihr die Chance habt. Nee, aber ich kenne auch viele Freunde von mir, die sagen, dass man bei so einem richtigen krassen Kater einfach dann so wirklich so Sport machen soll. Oder ich kenne es das auch, dass man wirklich das so rausschwitzen kann. Dass man einfach dann so sonntags Basketball spielen geht und dann einfach nach 20 Minuten ist es dann auch wieder weg. So dieses am Anfang, wo man am Anfang denkt so, oh Gott, ich kann mich auf keinen Fall bewegen. Und wenn man sich dann einfach da so überwindet, und auf Tour ist es ja relativ oft so, dass man so morgens noch denkt so, oh mein Gott, heute auf gar keinen Fall irgendwie. Und dann geht's dann doch ganz gut.
Die Volksfront von Judäa oder die Judäische Volksfront?
Das ist selbstverständlich die Volksfront von Judäa. Das ist, was ist das für eine Frage? Das ist glasklar. Ja, also die anderen möchte ich nicht mal aussprechen.
Würdest du alleine ins Kino gehen, ja oder nein?
Ich gehe sehr oft alleine ins Kino. Ich mag das, alleine im Kino zu sitzen. Ich finde nur, das finde ich dann manchmal ein bisschen blöd, wenn man dabei erkannt wird. Aber das passiert mir seltener, als man vielleicht so denkt, deswegen, also ich gehe sehr oft und sehr gerne alleine ins Kino.
Welchen Film zuletzt?
Wo war ich zuletzt alleine? Überlegen. Ach so, ja, ich habe mir, ja, siehst du, jetzt denkt man sich als Hörer des Podcasts, dass ich dann so bei so einem Arthouse-Film sitze oder so. Aber ich habe mir tatsächlich diesen Avengers-Film angeguckt, weil einfach niemand mit mir
keiner wollte mit.
Und ich halt, ja, genau, und dann, das ist ja auch manchmal so das Problem, dass ich so, so Tages- und Wochenzeiten habe, manchmal, wo meine Freunde mittlerweile ja alle so und die Freundinnen alle so aufgehört haben zu studieren und so echte Berufe haben. Und manchmal dann habe ich einfach Lust, nachts noch irgendwas anzugucken oder irgendwie so rauszukommen. Und dann gehe ich manchmal ins Kino und dann gucke ich mir einfach irgendeinen Quark auch manchmal an, wenn nichts anderes kommt. Weil ja nur diese Mainstream-Kinos sind dann auch, die dann so 23 Uhr noch aufhaben.
Ja. Man noch so eine spät.
Ja, aber ich finde das schon wirklich sehr, also ich finde wirklich Kino gehen, ich weiß nicht, ob das so, ob das nur mein Film ist, so den ich so fahre, dass ich so, also wenn ich zu Hause sitze und eine Serie anschaue, dann muss ich wirklich all meine Selbstdisziplin aufbringen, um nicht nebenbei noch das Handy in die Hand zu nehmen. Ich bin da sehr anfällig für. Ich hab auch kein Internet auf meinem Handy, damit ich, also so keine mobilen Daten, dass ich draußen nicht
wirklich
in die Versuchung komme. Ja, ich hab, aber bin natürlich dann sofort, wenn ich irgendwo im WLAN bin, dann grinde ich dann nur ab. Und im Kino fällt mir das super leicht, auch weil ich da natürlich kein Internet habe, aber so, da ist dann so ein großer, dunkler Raum, man sitzt drin und kann sich dann
so
wirklich, genau, und das finde ich sehr schön irgendwie. Es fällt mir zu Hause schwerer.
Aber das heißt, wenn du unterwegs bist, du bist nur per Telefon dann zu erreichen oder SMS? Und
ja, finde, das ist auch so ein bisschen so ein Selbstschutz, dass man nicht überall immer gleich eine Mail checken kann, sondern dass die Leute, mit denen ich so arbeite, dass die sich auch daran gewöhnt haben, dass ich sage so, ja, mache ich dann, wenn ich wieder zu Hause bin oder wenn ich dann irgendwo bin, wo ich das machen kann. Dass man nicht so 24 Stunden am Tag verfügbar ist für alles, was so ansteht. Weil es steht ja immer irgendwas an.
Ja. Die letzte Entweder-Oder-Frage, die hier steht, ist: Bist du Deutscher oder Ostdeutscher?
Ich sehe mich exakt als keins von beiden. Also so, mir ist das natürlich klar, dass ich einen deutschen Pass habe und so, aber ich identifiziere mich nicht mit dem Land oder mit dem Osten des Landes oder so. Dass ich so sagen würde, ich bin, wenn überhaupt, dann habe ich irgendwie über mein Leben hinweg so eine bisschen weirde Verbundenheit mit meiner Stadt so aufgebaut. Das ist so ein kleines bisschen trotziger Lokalstolz vielleicht, weil das halt nie so eine besonders coole Stadt war und das irgendwie wir immer ganz lustig fanden, dass wir halt gesagt haben, ja, na und? Dann kommen wir halt aus einer uncoolen Stadt, aber wir sind trotzdem noch cooler als du, yo. Und so. Also das war immer so ein bisschen so der Ansatz, den man gedacht hat, wenn Leute so einen Harten geschoben haben auf die Stadt, aus der sie kommen.
Ich war sogar auch schon mal für den Podcast in Chemnitz.
Wirklich?
Und es ärgert mich total, weil ich wäre total gerne für dich wieder dahin gekommen. Wir haben unsere Kalender nicht zusammenbekommen. Ich war da, weil ich dort Justin Sonder interviewt habe, der ein Holocaust-Überlebender ist, der eben in Chemnitz lebt.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich damals abends angekommen bin, erstmal überrascht war, dass ich nicht mit dem ICE dahin fahren konnte.
Das ist unfassbar, ja. Das ist die größte Stadt, die keinen ICE-Anschluss hat.
Genau, da, wenn man über Chemnitz liest, heißt es auch immer, ja, in dem Moment sind sie wirklich abgehängt. Dann war es nachts, es hat geschüttet und ich dachte, okay, jetzt brauche ich irgendwie ein Taxi. Ich habe kein Taxi bekommen, zumindest sehr lange. Ich stand so eine halbe Stunde im Regen, bis ich jemanden erreicht habe und dachte so, wow, ich verstehe, dass was da für ein Bild gezeichnet wurde, wo ich immer schon vorsichtig bin, wenn ich denke, ja, manchmal suchen Journalisten und Journalistinnen sich auch Bilder oder wollen irgendwie eine Stadt so und so haben. Und da habe ich es dann so ein bisschen erlebt und gedacht, shit,
das
war schon...
Ja, also dieses, aber es sind natürlich auch wirklich so zwei Themen, die jeder Chemnitzer kennt, dieses Taxi nachts und die ECE-Anbindung ist auch so ein Running Gag seit 20 Jahren. Ja, also auf jeden Fall, klar, das ist natürlich dann so sehr, sehr das Holzhammermäßige abgehängt sein, aber so, ja, so fühlt sich das halt manchmal auch da an, so.
Und so sieht's auch rein statistisch aus. Chemnitz hat knapp 250.000 Einwohner, ist also etwa so groß wie Aachen, Kiel oder Braunschweig. Aber es ist auch die Großstadt mit dem höchsten Altersdurchschnitt in ganz Deutschland. Während anderswo die Mieten explodieren, stehen hier so viele Wohnungen leer, dass neue Mieter oft sogar einen Einrichtungsbonus von mehreren hundert Euro bekommen. Außerdem herrscht Ärztemangel und immer wieder gibt es Nachrichten, dass Geschäfte, Jugendclubs und Cafés schließen. Und warum bist du immer noch da?
Ja, na, weil das eben nicht alles ist, ne? Weil diese ECE-Anbindung natürlich was ist, was ich mir absolut wünsche, was mein Leben absolut verbessern würde. Aber wenn man das halt irgendwie 3-4 Mal mit diesem Hogwarts-Express gefahren ist, der da irgendwie nach Leipzig fährt, dann ist das halt auch nicht mehr so schlimm. Und man hat sich dann dran gewöhnt und ist mir dann auch irgendwie, also weißt du, das ist jetzt nicht so danach, davon mache ich jetzt nicht abhängig, wo ich lebe, weil dann doch relativ viele Sachen für Chemnitz sprechen. Vor allen Dingen natürlich mein Umfeld, meine Freunde, meine Freundinnen, meine Familie, das Netzwerk, was wir da so haben, diese ganzen schönen Läden, die es gibt, also diese ganzen Sachen, die halt eine Stadt für jeden anderen ja auch überall sonst ja auch lebenswert machen. Und ob man es glaubt oder nicht, die gibt es auch in Chemnitz. Und ja, manchmal hat man so das Gefühl, dass man das so vielleicht nochmal rausstellen muss und sagen so, hey, hier, also ich lebe nicht hier als sozialen Auftrag oder weil ich denke,
ja, das, manchmal entsteht dieser Eindruck, dass ihr da wohnt wie so ein Statement.
Genau, und das ist ja überhaupt nicht so. Das fing ja alles an damit, dass wir da blieben, nicht aus Mensch, das ist bestimmt total das coole Image, in Chemnitz zu wohnen. Also im Gegenteil, sondern das war einfach, wir hatten uns ja auf ein langes Leben als darbende Indie-Musiker eingestellt. So, ne? Also das kann ja keiner ahnen, dass man da wirklich dann irgendwie berühmt wird. So, aber das, was wir wollten, war Kunst machen und dafür braucht man, so wie jeder andere auch, dafür braucht man in allererster Linie ein Atelier oder halt bei uns in unserem Fall einen Proberaum. Und halt bezahlbaren Wohnraum. Und beides gibt es halt in Chemnitz wie Sand am Meer. So.
Ja, also und einer eben, der wenigen Orte in Deutschland.
Genau, und eben viel mehr als in anderen Städten. Ja. So. Also da hätten wir uns von einem ICE-Anschluss in Hamburg nichts kaufen können. So, da ist man natürlich super schnell da und super schnell weg, aber wenn du dir das ICE-Ticket nicht leisten kannst, dann bringt dir das ja auch nichts.
Mhm. Was wäre, wenn ich das geschafft hätte und wir uns in Chemnitz getroffen hätten, so einen Ort, den du mir gezeigt hättest?
Das kommt ein bisschen auf den Wochentag drauf an. Wann warst du denn da?
Also als ich Justin besucht habe, war es unter der Woche ein Mittag. Da habe ich das Altenheim von ihm kennengelernt und die Bibliothek dort. Ich weiß nicht, an welchem Tag wäre es gut. Das wäre so ein Ort, der dir jetzt gerade in den Kopf kommt.
Es gibt so verschiedene Abendgestaltungsmöglichkeiten. Mittwoch ist so ein bisschen ein klassischer Ausgehtag in Chemnitz.
Mittwoch?
Ja. Wir haben viele Clubs auf, viele Studenten sind unterwegs. Donnerstag ist so ein bisschen der gesetztere Tag, da gibt es dann so Lesungen oder wir gehen alle zum Bingo.
Wirklich?
Ja, gibt's so eine Kneipe, da spielen wir alle Bingo.
Kann man da was gewinnen?
Ja, natürlich, klar.
Was denn?
Da gibt es so Apothekenzubehör.
Quasi
um den Witz so ein bisschen, dass das so, okay, dass das so ein Seniorensport ist.
Das ist auch eine unheimlich alte Stadt, Chemnitz.
Ja, genau. Genau. Also, ja, wo wenn ich Bingo, also wo Bingo, wenn ich in Chemnitz? Und an der Wochenende halt gibt es halt eine Menge. Also das ist ja tatsächlich so, dass für die Größe der Stadt und für die demografische, wie sagt man,
Mische, ja.
So gibt es halt eine unglaublich vitale Subkultur und viele Clubs, viele Konzertlocations. Da passiert viel. So, also dann Wochenende kann man sich treiben lassen. Clubs und Bars der Stadt. Muss man natürlich ein bisschen finden. Das ist halt ein Chemnitz.
Ja, man braucht
halt
wahrscheinlich so einen Führer.
Ja, genau. Weil das Problem ist immer, dass du in dieser Stadt, das sind wie so kleine Inseln. So, du hast nicht diese, wie es in anderen Städten gibt, so schöne Fußgängerzonen, wo einfach so eine Bar,
die ganze Straße voll ist und alles voller
Leute. Ja, so, das gibt es halt da nicht so richtig. Mhm. So, du musst durch lange Strecken Dunkelheit fahren, um dann an so einen leuchtenden Ort zu kommen.
Ich habe gelesen, dass du in Chemnitz lange nicht Kummer heißen wolltest. Zumindest nicht als Künstler. Warum?
Mein Vater heißt Kummer und ist bildender Künstler und auch ein Clubbetreiber oder war früher ein Clubbetreiber in Chemnitz, hat einen Plattenladen auch gehabt in Chemnitz. Also war schon so eine Figur aus dem subkulturellen Spektrum, die man so kannte. Und wie das halt so ist mit Kindern, die neigen dann eher dazu, sich erstmal abgrenzen zu wollen von ihren Eltern. Nicht, dass ich jemals ein schlechtes Verhältnis gehabt hätte mit meinem Vater oder so, aber ich wollte das schon irgendwie alles anders machen und irgendwie mein eigenes Ding machen und das alles ganz, ganz anders machen. Und deswegen habe ich mich Felix Brummer genannt.
Aber du bist auch Künstler geworden. Eure ganze Familie macht Musik oder Kunst. Das fand ich faszinierend.
Ja, das hört sich von außen, glaube ich, immer so ein bisschen so Kelly-Family-mäßig
ja,
an.
Ja, absolut.
Aber das, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, das ist so, ich würde auch, wenn meine Schwestern jetzt reiten oder Karate machen würden, würde ich da auch zum Wettkampf gehen. Mhm. Also, und die machen halt, mögen halt Musik und deswegen supporte ich die halt da. Aber es, also, ich würde die auch bei jedem anderen unterstützen oder irgendwie sagen, ey, ist cool und da geht man vorbei. Dass das jetzt Musik ist, klar, ich meine, man redet natürlich viel über Musik und die sind dann natürlich auch irgendwie, so wie ich aufgewachsen bin mit Musik, sind die natürlich auch aufgewachsen mit so zwei großen Brüdern, die irgendwie in der Rockband spielen. Das ist natürlich auch ein bisschen interessant, natürlich so. Und ja.
Ja, und ihr seid aufgewachsen mit Eltern. Ich habe diese Songzeile nochmal gefunden. Unsere Eltern kiffen mehr als wir. Wie soll man überhaupt rebellieren? Egal, wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon hier. Also Kraftklub, nicht von dir.
Ja.
Unsere Eltern kiffen mehr als wir. Wie soll man rebellieren? Egal, wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon eher hier.
Ja, und so ein bisschen ist das halt so vielleicht ist es ein bisschen dieser Neid. Jetzt gerade aktuell, jetzt wird es ja immer wieder thematisiert. Vielleicht ist das auch ein bisschen dieser Neid, der Wendegeneration, also der Nachwendegeneration auf die Wendegeneration. So. Also ich hätte schon gerne, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wenn man sich so eine Zeit aussuchen dürfte, wo man nochmal jetzt 30 wäre, dann wäre das schon sehr, also wäre ich schon sehr gerne 30 in der Zeit, wo die Wende 90ern. Passiert. So.
Ja.
Das muss unfassbar spannend gewesen sein und sehr aufregend einfach.
Was
für
würdest
junge Leute.
Du denn machen wollen? Was fasziniert dich?
Ja, all die Sachen, die also diese, das, was wir so in Ansätzen in Chemnitz erlebt haben, was aber jetzt auch schon wieder so ein bisschen zur Neige geht, diese Freiheit, also buchstäbliche Freiheit, dass da wirklich einfach alle Häuser offen sind und überall, du kannst überall rein und das ist so alles, das muss ja quasi in dieser Nachwendezeit noch viel krasser gewesen sein. Da muss es wirklich so 2-3 Jahre gegeben haben, wo einfach niemand wusste, was jetzt hier überhaupt los ist, was jetzt hier für ein, und dementsprechend auch, naja, ich würde es jetzt nicht Anarchie nennen, aber so, man zumindest irgendwie nicht so richtig wusste, was jetzt hier eigentlich erlaubt ist und was nicht richtig erlaubt ist und also ne, was so Partys angeht, was Konzerte organisieren, was diese ganzen, ja, also natürlich dann auch wahrscheinlich wieder alles Kunst so. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, ich würde mega gerne in der Nachwendezeit und dann würde ich nämlich investieren und dann würde ich mir diese ganzen Häuser kaufen und dann wäre ich jetzt reich. So, das meine ich nicht. Ich meine schon wirklich so eher einfach so diese Zeit genießen, in der einfach so niemand richtig weiß, was los ist.
Ich habe dann, als ich über deine Familie nachgedacht habe, mich gefragt, diese wilden Künstlereltern, dann seid ihr 4 Geschwister, Patchwork-Familie, eigentlich ist doch immer so, dass ein Geschwister dann so rebelliert und aus Rebellion eine Banklehre macht oder sowas.
Der älteste Weasley.
Ja, genau. Und das wärst im Zweifel du gewesen.
Ja.
Was wärst du geworden, wenn du nicht Künstler geworden wärst?
Naja, das Kunst und so, das hört sich ja dann immer so an, als wäre das quasi so Konsens, also die Kunst, die ich mochte und die ich gemacht habe am Anfang, die hat sich schon sehr unterschieden von der Kunst, die meine Eltern mochten und gemacht haben. Also
ich habe mir die angeguckt, das war auch wirklich ein ganz anderer Film.
Ja, also wirklich, also ich war riesengroßer Fan von so Gangster-Rap und so harten, nicht Gangster-Rap, eher so von so ganz harten deutschen Straßen-Rap, und also das war wirklich so die frühen Sachen von Sido, so die ganz, ganz frühe, wo Sido noch, wo der noch nicht mal eine Maske getragen hat. Diese Zeit von Sido. Also so diese harte Berliner Rap, und damit konnten meine Eltern nichts anfangen. So, das war nicht deren Kunstverständnis. So. Von daher, da konnte ich mich schon abgrenzen von deren Flavor. So.
Und wie warst du als Schüler? Ich habe so den Eindruck, dass du immer der letzte Reihe Stuhlkippeltyp warst.
Ja.
Aber vielleicht, ich weiß nicht, wo ich das hernehme.
Ja, das stimmt schon ein bisschen. Ich war so wie viele andere Querulanten und Nervensägen in der Schule, habe ich meine komplette Schulzeit mich unglaublich ungerecht behandelt gefühlt von den Lehrern und persönlich angegriffen, und ich war natürlich immer auf irgendeinem Kieker von irgendjemand und habe immer gesagt, die meinen das alle persönlich und die ich speziell krieg's jetzt wieder ab und so. Und jetzt ist was Interessantes passiert. 15 Jahre später, mein Mitbewohner, mit dem ich zusammen wohne, ist Lehrer jetzt. Mhm. Und jetzt kriege ich quasi die andere Perspektive mit.
Wie, also, wenn du plötzlich das Festival veranstaltest?
Genau, und ich kriege jetzt auf einmal mit, wie das so für meinen Mitbewohner ist, wenn der mir halt so erzählt von irgendeinem Schüler, der einfach ihm mega auf die Nerven geht, so, und der irgendwie einfach nur rumstresst, und ich erkenne mich dann immer so selber in diesem Schüler so ein bisschen wieder und gleichzeitig aber natürlich auch merke ich so, ach Mann, Alter, der arme Kerl, so der Lehrer, der jetzt irgendwie sich damit rumschlagen muss, so. Ja, also von daher tut mir ein bisschen leid für meine Lehrer damals.
Hast du gerade einen besonders im Kopf?
Ein Lehrer? Ja, ach Mensch, ich hab so, also mein Klassenlehrer, der hat natürlich dann immer so die besonders blöden Geschichten. Das will ich jetzt gar nicht so ausführlich machen, aber ich war da auch schon mal richtig dann so auf einer Klassenfahrt, wo ich dann so von der Polizei abgeholt, also wo mein Klassenlehrer mich von der Polizei abholen musste und so. Wir haben schon viel Scheiße gebaut, so als
Weil du zu viel Kids. Gefeiert hattest, oder?
Nein, nicht zu viel gefeiert. So, das waren dann eher so Sachbeschädigungsgeschichten und wir waren wie so kleine wilde Hunde, die so einfach zu viel Graffiti-Filme geguckt haben und einfach so ein bisschen, jung und doof, aber halt so, und natürlich trotzdem irgendwie hinbekommen, zu denken so, hä, das ist doch nicht meine Schuld. So,
Hattest du trotzdem, was war dein bestes Fach?
Naja, halt, also klar, ich mochte Deutsch, aber auch da, also es beruhte nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Der Lehrer, der, ich glaube, der würde jetzt nicht sagen, dass er damals schon meinen Proletar hat. Der wusste schon immer, irgendwann sitzt der bei Deutschland 3000. Irgendwann, das sehe ich dir bei der Nasenspitze an. Und so Sport und Kunst und klar, so diese normalen, alle Fächer, die Leute sagen, wenn die eigentlich meinen, dass sie einfach mega schlechte Naturwissenschaften sind. So, das waren auch meine Steckenpferde. Ich habe halt wirklich ziemlich mit Mathe und Physik und sowas zu strugglen gehabt. Hätte auch fast mein Abi dann verkackt wegen Mathe. Und so musste so in die Nachprüfung. Es war tatsächlich das erste Mal, wo ich vor Aufregung gebrochen habe, so richtig 8-Mile-mäßig, vor meiner Mathe, mündlichen Mathe.
Aber so vor der Tür in irgendeinem Papierkorb,
ja, genau,
oder
genau,
zu Hause?
Genau. Nee, klassisch, dann so beim Warten schon in der Schule. Ja.
Und dann ist das die Prüfung gewesen, die schiefgelaufen ist,
die ich nachgeholt habe, wo es dann funktioniert hat.
Okay. Ja. Also hilft brechen manchmal.
Manchmal.
Oder eigentlich ja meistens, weil man danach so.
Ja, so reinigen.
Ja. Okay, schnell weg von dieser Erinnerung. ich fand spannend, dass deine Eltern auch quasi mit der Wende danach immer auf Demos gegangen sind. Musstest du damit? Wolltest du damit? Wie hast du das erlebt?
Diese Wendedemos, die habe ich nicht bewusst erlebt. Mhm. Da war ich ja ein halbes Jahr später, oder so.
Ja.
Und dann gab es in Chemnitz natürlich, wie in anderen Städten auch, immer so Anti-Nazi-Demos, wo man einfach hingegangen ist, weil man halt Nazis kacke fand. So. Das interessant war dann tatsächlich, wie das dann so Jahre später, also man wächst so auf, damit dann kommt dann irgendeine Splitterpartei, irgendeine Rechtsradikale, das sind dann irgendwie dann 200 Leute, wenn es hochkommt, und dann, die kommen dann immer am 5. März zum Tag der Bombardierung, der alliierte Bombenterror, ne, der unsere schöne Stadt kaputt, so mäßig, kommen die dann so rein und gedenken dann der ganzen deutschen Opfer und so. Und dann gibt es halt eine riesengroße Gegendemo, die sagt so, ey, hier mit der Geschichte, vielleicht kann man das ein bisschen anders betrachten und so, ne, vielleicht solltet ihr das mal ein bisschen drüber nachdenken und so. Und diese Gegendemo ist natürlich immer größer sozusagen. Und dann war halt das relativ krass, dieses Gefühl, wo wir nach Dresden gefahren sind, auf so eine Gegendemo, wo so diese ersten Pegida-Geschichten waren. Mhm. Und du merkst, okay, hier ist eine ganz amtliche Gegendemo, das haut hin, das fühlt sich so an wie sonst auch. Und auf einmal siehst du die Hauptdemo und merkst so, Alter, was geht denn hier ab? Das sind irgendwie 20.000 Leute.
Mhm.
Das war dann schon mal echt ein ganz anderer Schnack, das kannte ich auch vorher so nicht.
Was für Schlüsse hast du daraus gezogen?
Ja, wir waren einfach alle total konsterniert und zugegebenermaßen haben wir auch so ein kleines bisschen immer gehofft, dass das vielleicht so ein bisschen ein Dresdner Problem sein könnte. Das hat sich dann vor einem Jahr, da hat es dann der Letzte auch begriffen, dass das natürlich kein Dresdner Problem ist.
Vor einem Jahr wurde in Chemnitz ein 35-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und getötet. Nach den ersten Meldungen zum Migrationshintergrund bzw. dem Flüchtlingsstatus der mutmaßlichen Täter gab es tagelang Proteste und auch fremdenfeindliche und rechtsextreme Ausschreitungen.
Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab, und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.
Bis heute kommt es in Chemnitz immer wieder zu rassistischen, antisemitischen und verfassungsfeindlichen Vorfällen. Was würdest du sagen, hat dich politisiert?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich so politisch bin, wie ich manchmal dargestellt werde. Weil die meisten Sachen, für die wir uns so engagieren oder für die wir uns irgendwie einsetzen oder die, wenn wir irgendwie diese Wir-sind-mehr-Geschichte, das sind alles eigentlich, ja, also das ist ja fast schräg, das überhaupt politisch zu nennen. So, also das sind ja Sachen irgendwie, im Grunde genommen sind das Sachen, die im Grundgesetz so festgeschrieben, also das ist ja jetzt keine sonderlich linke Meinung zu sagen, ey Leute, auf der Straße irgendwie hinterherzuhören und die verkloppen zu wollen, aufgrund deren Hautfarbe, das ist jetzt keine linke Position oder ist keine sonderlich politische Einstellung. Von daher, also wir hatten natürlich in der Schule waren wir in Auschwitz und also als Achtklässler oder so, und das hat natürlich viel gemacht, so das hat schon nachhaltig Spuren hinterlassen, so wenn man so dann drüber nachdenkt, ah okay, krass, wie kam das denn? Mhm. Also das ist schon, kann ich jedem nur empfehlen, sich, also mal, wenn man die Möglichkeit hat, auch mit dem Zeitzeugen zu reden, das zu machen, das ist echt nochmal was, also da kommt man nochmal auf komplett andere Gedanken in dieser Hinsicht. Von daher würde ich vielleicht dann das sagen.
Das kann ich bestätigen. Ich habe ja für Deutschland 3000 Justin Sonder getroffen, der als Jugendlicher in Auschwitz war. Und dieses Gespräch hat mich tief beeindruckt. Falls ihr also nicht so bald eine Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch habt mit einem Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin, dann hört euch vielleicht diese Folge an. Dafür müsst ihr einfach in der Podcast-Übersicht zu den Episoden aus dem August 2019 scrollen, und da findet ihr sie. Ich finde ganz spannend, dass du sagst, du empfindest dich gar nicht so sehr als politischen Künstler.
Ja, zumindest nicht so, wie ich so, also ich mag selber keine Musik, die so zeigefingermäßig, ja, mir so erklären will, wie die Welt funktioniert, und dieses parolenhaft ist mir auch ein bisschen fremd, deswegen, ja, das meine ich dann mit wahrscheinlich ihr.
Ich habe, wenn ich hier Künstlerinnen und Künstler sitzen habe, beschäftige ich mich auch selbst immer wieder mit der Frage, darf ich das überhaupt von denen verlangen, dass sie politischer sind? Ich finde auch nicht, ich muss ja niemandem das vorschreiben, was
er ist. Finde ich auch nicht. Ich finde auch, Leute, nur, also wenn man ein politischer Mensch ist, heißt das lange nicht, dass man politische Kunst machen muss. So. Und ich finde auch, niemand sollte verpflichtet zu sein, irgendwie. Also manchmal hat man das Gefühl, dass es so, dass Leute denken, oh Mann, jetzt muss ich mich ja auch mal, und dann kommen dann ganz furchtbare, ja, Sachen bei raus, und man denkt, das verlangt doch niemand von dir, dass du also ich finde schon, dass man verlangen kann, gerade in der Zeit wie dieser, dass man sich da irgendwie positioniert, dass man sich da äußert, und auch, ne, gerade jetzt natürlich speziell, wenn man so ein Mikrofon vor der Nase hat. Aber an sich, also ne, das kann man auch irgendwie zwischen den Songs machen, oder man kann das irgendwie im Interview machen oder wie auch immer.
Für uns gibt es keine Rettungsringe, Boote oder Westen, aber konstruktive Diskussion von schlauen Talkshow-Gästen. Doch schon morgen geht es weiter, nächstes Thema, nächster Gast, dann sind wir das nächste Frack, das man bald vergessen hat.
Aber was ich wirklich schwierig finde, ist, wenn ich so politische Analysen liefern soll oder geschweige denn irgendwelche Lösungsansätze, ja, wo ich mir denke, okay, da bin ich einfach der, also das ist einfach auch ein bisschen
eigentlich nicht dein Job, ne?
Ja, genau, ein bisschen der falsche Adressat so, ja, dafür.
Ich glaube, es gibt in Deutschland so eine starke Sehnsucht fast schon nach Leuten, die das machen. Also die einfach nicht. Nicht gar nicht nach Anführern, sondern nach Stimmen, die eine Meinung sagen. Da gibt es offenbar nicht genug. Oder Leute trauen sich das nicht mehr so recht und müssen es dann so weichspülen.
Ja, aber ich
meine,
deswegen
springen die Leute bei dir da total drauf an.
Ja, aber das, also ohne Mist, so jemand, der in der Betriebskantine sich traut, dann was zu sagen gegen den Kollegen, der irgendwie sich da vergriffen hat, so das erfordert wesentlich mehr Mut, als sich jetzt auf der Bühne zu stellen vor Leute, die eh so wissen, wo ich da stehe. Ich mache das natürlich trotzdem, weil ich auch denke, dass das irgendwie wichtig ist, aber da würde ich mir jetzt ungern so einen Orden ans Revers heften dafür.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich sich viel selbstverständlicher anfühlt. Wir haben so ein paar Filme auch schon gemacht über mit jungen ostdeutschen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen. Und da hat mich überrascht, dass die gesagt haben, es gibt eigentlich keine Wahl auf dem Schulhof. Entweder bist du rechts oder du bist gegen rechts und dann bist du links, wenn du in Ostdeutschland groß bist. Und das war für mich komplett überraschend, weil ich bin so am Rande von NRW, fast Holland aufgewachsen. Da war einfach, wir waren nicht politisch auf dem Schulhof. Und das war für mich so einer der krassesten Unterschiede, den ich bisher zwischen ost- und westdeutschem Jugendlichsein kennengelernt habe.
Ja, aber das hat sich damals, also wirklich, das war weit weg von politisch, wie sich das angefühlt hat. Das stimmt, das kann ich bestätigen, so diese, dass man einfach in zwei Lager quasi eingeteilt wurde. Aber diese Wahl wurde erstens so ein bisschen für einen getroffen. Ne? Man hat sich das jetzt nicht selber ernsthaft sich dafür entschieden, sondern einfach, okay, wie du aussahst, ein Kapuzenpullover reicht aus, du bist halt dann irgendwie einfach eine Zecke. Und wenn du es unbedingt gewollt hättest, ne, rechts dann zu werden sozusagen oder irgendwie im Fachschul, wie gesagt, rechts und links, das klingt immer so, als ob da ernsthaft irgendwelche politischen Diskussionen geführt wurden und dann irgendwann festgestellt wird, so, ey, ich glaube, du hast eher eine rechte Meinung, ich glaube, du sollst lieber auf diese Seite vom Schulhof gehen oder so. Im Endeffekt ging es einfach da um Gewalt. Ne? Und Gewalt und um Musik, also zumindest in meiner Wahrnehmung so. Das ging einfach darum, okay, bist du jemand, der irgendwie darauf steht, Leute irgendwie klein zu machen, Leute irgendwie zu verkloppen, so dann bist du auf jeden Fall besser aufgehoben bei den Faschos. Und wenn du auf richtig beschissene Musik stehst, dann bist du auf jeden Fall auch aufgehoben besser bei den Nazis. Also bei wahrscheinlich so Rechtsrock. Also,
gab es so eine Korrelation irgendwie.
Also das ist wirklich, also das, wie gesagt, das war keine politische Entscheidung, das war wirklich bei uns eher eine subkulturelle, dass wir gesagt haben, so, ey Alter, das kannst du dir doch nicht anhören, den Schrott.
Born to be Opfer, Zeit zu kapieren, dass da, wo wir leben, Leute wie wir eben einfach kassieren. Mit dem Mund voller Blut, den Krankenwagen rufen, mit Handylicht den rausgeschlagenen Zahn auf dem Asphalt suchen. Ich würd gern mit dem Finger auf dich zeigen, schaut ihn euch an, dieses dumme Stück Scheiße. Aber nein, jetzt nach all der Zeit, nach all den Jahren tust du mir auf einmal leid.
Du sagst also, das gab es irgendwie schon immer, du hast das in deinem Alltag auch erlebt. Jetzt gibt es manchmal Politiker, die tun ganz überrascht und sagen, huch, gibt es ja doch nicht oder nicht nur in Dresden, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Regt dich das auf?
Ja, also es regt mich schon ein Stück weit auf, dass quasi jetzt so eine Mitte der Gesellschaft da wird so nach der verlangt, so, ne? Und auf einmal sollen sich alle wieder auf ihre demokratische Stellfläche stellen und sagen so, hey, hier, dafür stehen wir ein und so. Und 30 Jahre lang hat quasi die CDU, und das kann man auch so sagen, wie es ist, weil es war eben durchgehend die CDU, die da irgendwie an der Macht war, die haben sich einfach sehr darauf konzentriert, den Feind und den politischen Gegner immer links zu zeichnen und da zu sagen, ey, da kommt die große Gefahr her, das ist einfach da muss man tierisch aufpassen, hier die ganzen linksextremen Strukturen und so. Und dann stellt sich raus, und das wusste man aber eigentlich ja, und gerade wenn du ein Politiker bist, wird dir das ja klar gewesen sein, die Dimensionen, die sind einfach super unterschiedlich. Also das ist schon ziemlich krass, dass das so lange so, da so die Augen vor verschlossen wurden. Und da jetzt plötzlich zu sagen, so, Mensch, hoppala, wie konnte das denn passieren? Das finde ich dann manchmal so ein bisschen schwierig. Und auch da, was ich vorhin meinte, dieses, so, wenn ich da als Künstler dann so in die Verantwortung genommen werde, wo ich mir denke, so, yo, Alter, das war so ein bisschen euer Job die letzten 30 Jahre lang. Und plötzlich soll ich jetzt quasi mich jetzt hier mal ganz klar positionieren und mal irgendwie mal Flagge bekennen, wo unser Ministerpräsident noch ein halbes Jahr vorher noch irgendwie gesagt hat, dass er wo wir auf der Demo gespielt haben, da musste er sich schleunigst verlassen, weil mit irgendwie Linksextremen, da will er nicht, weißt du, wo ich denke so, Alter, Junge, Alter, also ne, wenn wir für dich quasi das Linksextremste sind, also schon so linksextrem, dass wir quasi nicht mehr im demokratischen Spektrum uns befinden, dann musst du dich echt nicht wundern darüber, wie weit die Gesellschaft nach rechts gerückt ist. So.
Ich kann mir vorstellen, dass so ein Unionspolitiker sich halt denkt, oh Mist, ich habe da nicht mehr den Überblick, wo verwischen meine Wähler mit denen, die du als rechtsextrem einstufen würdest oder zumindest stärker in diesem rechten Lager, und dass er sich deshalb eben genau nicht traut, sich da klar zu positionieren, weil er Angst hat, dann selbst die er noch kriegen könnte, zu verprellen.
Ja.
Oder so, oder? Oder wie erklärst du dir das, dass sie da nicht deutlicher geworden sind? Oder sehen Sie es wirklich einfach?
Nee, ich hab einfach das Gefühl, dass das in, weißt du, Sachsen ist ein Bundesland, dem geht's im ostdeutschen Vergleich relativ gut so. Ja. Ne? Und ich glaube einfach, dass, aber das ist auch nur eine Sache, die ich jetzt so denke. Mhm. Ich glaube einfach, dass Rechtsextremismus hauptsächlich als Imageproblem gesehen wurde. Dass man einfach sagt, okay, wir brauchen hier Fachkräfte, wir haben hier eine ganz gut funktionierende Wirtschaft und so, wir brauchen Leute, die von außerhalb kommen, und wenn wir darüber sprechen, dass es hier Rechtsextremismus gibt in dieser Dimension, die es hier gibt, das ist natürlich nicht unbedingt Werbung so, ne? Und dann, ohne dass da jetzt irgendwie Leute am runden Tisch gesagt haben, Leute, wir müssen das hier unter den Teppich kehren, aber das ist einfach so eine grundsätzliche, so ein grundsätzlicher Vibe, der da einfach herrscht die letzten 30 Jahre lang, wo man einfach sagt, okay, dieses Problem lässt sich ja vielleicht auch einfach damit lösen, dass wir einfach sagen, es gibt kein Problem. Und zack, ist es, also weißt du, wenn man das nur als Image-Problem begreift, dann ist es natürlich auch damit gelöst, indem man einfach sagt, ja, existiert nicht.
Mhm. Wir malen uns ein anderes Image. Ja. So. Die sächsische Integrationsministerin, Petra Köpping, hat vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass nach der Wende 750.000 Menschen Sachsen verlassen haben, und sie sagt, wir haben im Osten eine ganze Generation verloren. Würdest du da zustimmen?
Dieses Bild sagt mir was, sozusagen. Dieses Bild vom da zu leben, wo alle weg wollen. Dieses Gefühl kenne ich. Ja. Ich tatsächlich lebe, also bin Teil einer Generation, glaube ich, wo jetzt die ersten wieder zurückkommen. Also von mir gibt es relativ viele Freunde und Teile meiner Familie, die wieder zurückgekommen sind, die in Berlin gelebt haben, die in Hamburg gelebt haben und die jetzt wieder zurück nach Chemnitz gezogen sind. Also von daher, vielleicht kehrt sich das ja auch um. Jetzt, wo Chemnitz so ein geiles Image hat. Ist ja nicht so, dass Chemnitz vorher ein viel cooleres Image gehabt hätte.
Nee, und was ich aber spannend finde, ist, dass du ganz viel damit zu tun hast, dass es besser wird. Also du hast mit Wir sind mehr initiiert, vergangenes Jahr, dieses Riesenkonzert, das jede Menge Leute aus ganz Deutschland in die Stadt geholt. Jetzt für dein Album sind sogar Leute aus anderen Ländern gekommen, um sich diesen Plattenladen anzugucken. Bist du das Beste, was Chemnitz gerade passieren kann?
Nee, und ich finde auch, also diese, mir gruselt so ein bisschen bei dieser Vorstellung, also ich finde es, ich fremdel da so ein bisschen mit dieser, dass ich da so dargestellt wäre, als wäre ich so ein Superheld, der jetzt hier die Stadt überfliegt und das ist mir so ein bisschen zu viel Personenkult und ich finde auch, dass eine Stadt sowas nicht braucht, es brauchen sollte eigentlich, dass ich sowas mache, was ich mache, und dass ich da mache, wo ich es mache, das liegt einfach daran, dass ich es halt gut da finde. Und das, also ich will mich da auch so ein bisschen frei machen. Ich will weder irgendwie so der Winke-Otto sein, der jetzt hier für seine Stadt wirbt, noch irgendwie also wenn überhaupt, dann sind es so egoistische Motive, dass ich denke, ja, ey, also ich will es natürlich auch lebenswert haben in der Stadt, in der ich lebe. So und ich mag es natürlich auch, wenn da nette Leute sind und wenn da irgendwie, also da. Aber ich sehe mich jetzt nicht als meine große Aufgabe, das Image der Stadt aufzupolieren. Im Gegenteil, das finde ich super egal.
Ich finde das sympathisch, dass du dich so dagegen wehrst. Ich finde es unnötig, weil, glaube ich, das ja auch Stadt ist, dass eben engagierte Bürger, zu denen zählst du jetzt nun mal leider, sorry, aber dass Leute, die da eben engagiert sind und da gerne leben, versuchen, sie besser zu machen und dieser Stadt im Zweifel was zurückzugeben.
Ja, so, aber genau das... der engagierte Bürger, da sträubt sich auf jeden Fall alles in mir, aber klar, dass man natürlich die Stadt, in der man lebt oder den Ort, in dem man, also man macht sich auch seine Wohnung schöner, wenn man
ja, da, aber ich glaube, das ist doch der Unterschied, also ich glaube, in der Stadt, in der ich wohne, in Berlin, da machen sich richtig viele Leute die Wohnung schön, aber die wenigsten sagen, boah, ich muss jetzt hier auch mal was losmachen. So, das ist, glaube ich, in jeder Stadt nur so ein kleiner Prozentsatz, aber umso wichtiger sind diese Menschen für die Stadt. Und das ist total okay. Und jetzt hast du nun mal so eine Öffentlichkeit und dadurch ja auch ein dankbares Netzwerk, dass du für sowas wie Wir sind mehr total gut mobilisieren kannst.
Wir sind mehr, das ist wirklich nochmal irgendwie ein anderer Spezialfall gewesen. Mhm. Aber die so normale Sachen, das ist natürlich auch, was ich vorhin meinte. Also so, ich will da jetzt gar nicht so sehr kokettieren mit diesem Dog, bla, aber das liegt natürlich auch wirklich einfach daran, dass es so, sowas geht halt in der Stadt wie Chemnitz. Dass du einfach in einen, dass du einfach so ein, dir so ein Laden, der einfach leer steht, direkt am Bahnhof, direkt da, wo alle Leute ankommen, und dann handelt halt meine Platte auch noch so ein bisschen von der Stadt und dann ist es für mich einfach wesentlich naheliegender, das in Chemnitz zu machen, als das in Berlin zu machen. Aber ich habe das halt wirklich, also glaube
ich, ich habe das nicht gemacht. So
ich habe das nicht gemacht, um quasi Touristen nach Chemnitz zu. Also weil natürlich, das, jetzt steht so in der Zeitung drinne Stadtmarketing und irgendwie, dass dann Leute aus der Schweiz kommen und sich Chemnitz anschauen und dann sagen die natürlich alle so Sachen wie, ne, es war mega schön. Ja,
doch ganz
genau,
schön.
Genau. Und dann, also, aber das genau. Ne, und da freuen sich natürlich dann wahrscheinlich die Stadt. Marketing-Leute, aber ich versuche mich da halt nicht so sehr von einspannen zu lassen. Und vor allen Dingen, wenn dann so bleibt der Stadt erhalten oder so, mhm. Ich so, ey Alter, das sollte nicht so wichtig sein, wie hier getan wird, ob eine Person in der Stadt wohnt oder nicht. Also das ist das ist mir dann ein bisschen zu, ja, wie gesagt.
Okay, warum hast du es dann gemacht? Warum dieser Plattenladen?
Na,
um jetzt auch mal auf dieses Album zu sprechen zu kommen.
Das Album ist in Teilen halt relativ persönlich und habe ich dann benannt nach dem Plattenladen von meinem Vater eben, was ich vorhin schon mal kurz meinte, dieser Plattenladen, in dem ich aufgewachsen bin als kleines Kind, so wo ich zum ersten Mal mit Musik auch so in Kontakt gekommen bin, mit meinem Bruder, wo wir rumgeflitzt sind und da halt Musik so zum Anfassen und im goldenen Zeitalter der Tonträgerindustrie quasi noch. Ne? Da hat mein Vater ja in den 90ern, ne? da ging ja noch
großartig.
Alles
ab. So. Und da kamen noch neue Tonträger auf, man konnte alles verkaufen.
Und genau, damit bin ich so aufgewachsen. Und dann hatte ich dann dieses Album halt, ne, die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen vor mich hin gebastelt und irgendwann stand ich an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, okay, ich möchte das jetzt auch veröffentlichen. Und dann ist so die Frage, okay, ich brauchte da kein Label für, ich habe das sogar gesagt, ich mache das selber.
Kann ich einmal kurz an dem Punkt, weil was mich auch beschäftigt hat, ist, da seid ihr diese Band, die sehr erfolgreich und glücklich miteinander ist.
Ja.
Wie fühlt es sich dann an und wie kommt man überhaupt drauf, da hinzugehen und sagen, also Jungs, jetzt habe ich aber so ein paar Texte oder Ideen, das muss ich jetzt alleine machen?
Also das war nie eine Entscheidung gegen die Jungs. So dass, ich mag das super gerne, mit dem Musik zu machen und ich wünschte auch, vielleicht hätte ich auch mich, wenn ich den Mut gehabt hätte, diese Texte da irgendwie einzubringen, vielleicht wäre das auch, vielleicht habe ich es in der Zukunft, so, aber bei Kraftklub ist viel so Rollenprosa, viel so aus der Sicht von Figuren geschriebene Sachen, ne, wo dann irgendwie sich in den Hausbesitzer versetzt wird, also so, das,
so ein bisschen gebauter?
Ja, oder? Genau, und halt auch immer so relativ viel so Kollektiv Perspektive und das klingt jetzt alles super akademisch, aber es gab einfach jetzt immer parallel in den letzten Jahren so Sachen, die ich nebenbei geschrieben habe, wo ich dachte, so, das ist mir so ein bisschen zu nah an mir selber dran. Mhm. Auch ein Stück weit zu nah, um das jetzt direkt auf die Bühne zu bringen vor 10.000 Leute. So, das ist ja auch einfach so eine Größe, die irgendwie bei Kraftklub schon da erreicht wurde, wo das auf einmal dann so sehr,
also
sehr,
vor
sehr, sehr, sehr.
Leuten hast
ja,
du ein
das,
Gefühl?
Ja, das klingt jetzt doof, aber ja, so ein bisschen am Anfang, beziehungsweise wo man das irgendwie macht am Anfang, da denkt man ja noch nicht gleich drüber nach, dass man irgendwie anderthalb Jahre später eine Tour ankündigt oder so, ne? Sondern das ist man ich habe dann erstmal relativ lange gebraucht, bis ich überhaupt mich durchgerungen habe dazu, dass das wirklich rausbringen zu wollen und auch Leuten zu zeigen und so. Jedenfalls, an diesem Punkt habe ich dann mit denen geredet und die waren sehr, die waren sehr sweet alle, so, die haben sich für mich gefreut und Steffen hat auch mitgemacht auf der Platte und so, also genau, aber jedenfalls dann dachte ich halt, okay, wie bringe ich die raus, diese Platte, und hatte irgendwie keine richtige Lust, die so einfach so normal rauszubringen und eigentlich so gefühlt hat sich so, ist jetzt gerade so die Zeit, wo man eine Platte eigentlich, finde ich, nicht mehr produzieren muss, so, ne?
Also du meinst produzieren haptisch,
genau,
oder produzieren,
genau, als, ne? Also weil ich meine, jeder, also ich habe auch ein Streaming-Abo auf meinem Handy und so, jeder kann Musik hören.
Du hast jetzt das auf Vinyl als CD und Kassette verkauft, ich hätte für nichts davon ein Abspielgerät zu Hause.
Ja, genau, weil ich dann eben dann doch in diesem Ding gefangen bin, dass ich eben dann doch aufgewachsen bin mit Musik zum Anfassen und ich wollte dann irgendwie dann trotzdem, okay, ich habe ein Album gemacht, dann wollte ich es mir auch hinstellen und dann habe ich gedacht, okay, fühlt sich irgendwie jetzt noch nicht so richtig so an wie nur Stream, so. Und ich wollte aber gleichzeitig auch nicht mehr das so so machen, so produzieren, wie wir früher oder wie jetzt auch immer noch, aber was, glaube ich, so eh langsam so auf dem aussterbenden Ast ist, so dieses, dass man einfach so auf Verdacht produziert, dass man einfach sagt, so dem Presswerk, hier ist die neue Platte, mach da mal 20.000 Stück davon und dann stellen wir das hier in die Elektronikfachmärkte, fertig. So wird ja noch Musik verkauft, ne? Irgendwie in die Tankstellen da rein und so dass du quasi vorbeigehst und denkst so, ach Mensch, guck mal hier, das ist ein schönes Cover. Also so wird ja wirklich immer noch Musik, das ist ja, aber das kommt eben noch aus der Zeit, wo mein Vater im Plattenladen hatte. Aus so einer Zeit ist das immer noch so. Und da dachte ich, das ist wirklich Quatsch. Also da habe ich keine Lust drauf. Das ist auch einfach Umweltverschmutzung. Also wirklich, das ist einfach wirklich Schrott, den man da viel zu viel produziert irgendwo und irgendwo hinstellt. Und wie gesagt, mit diesem Konflikt, dass ich da dachte, ich will aber trotzdem zum Anfassen haben, da ist dann diese Idee entstanden, dass ich quasi diesen Laden mache und in diesem Laden nur mein Album verkaufe. Und wer es haben möchte, ne, wer wirklich, alle anderen dürfen es gerne streamen und dürfen es auch, aber wer es wirklich anfassen will und sich zu Hause hinstellen möchte, der schafft es dann auch, sich das irgendwie zu bestellen auf meinem Online-Shop oder halt in den Laden zu kommen. So war so der Gedanke.
Und das heißt auch, dass du jetzt eigentlich so, wie du beschreibst, den ganzen klassischen Vertrieb umgehst, die Elektronikfachmärkte können dir gar nichts. Das ist ja eigentlich ganz geil. Gleichzeitig gibt's, ich habe mich dann gefragt, okay, ja, die braucht dann heute man wirklich nicht mehr. Aber man wird abhängig von anderen Plattformen, wie eben diese Streaming-Anbieter, die du eben genannt hast. Könntest du die auch umgehen oder sind die eben die neuen Mächtigen geworden?
Von denen gibt's aber halt ein paar mehr Auswahl. So, ne? Da gibt's ein paar mehr Alternativen. Also was ich ja eigentlich fast noch ein bisschen sexier finde, ist, dass ich eben auch unabhängig bin vom großen amerikanischen Online-Versandhandel. So, ne? Dass ich einfach, es gibt die Platte nicht da zu kaufen. Mhm. So. Und das finde ich eigentlich noch, also dass es jetzt im Elektronikfachmarkt das nicht gibt, so da habe ich eigentlich fast eher ein schlechtes Gewissen, dass es die eben nicht auch bei den Plattenläden gibt, so, die ja durchaus sympathisch sind und mir auch sympathisch sind. Aber dass es die eben beim großen amerikanischen Online-Versandhandel nicht gibt, das finde ich schon, das bereitet mir schon eine gewisse Freude. Und dass ich auch nicht brauche, sondern einfach, dass einfach die Leute, die das haben wollen, die schaffen das schon, sich da irgendwie anzumelden bei meinem Laden und sich zu bestellen. So. Das traue ich denen zu.
Ist der Plattenladen von deinem Papa, das weiß ich nicht, weil ich nicht in der Recherche hatte, ist der auch daran zugrunde gegangen, dass dieses Business immer weiter, oder hat er den aus anderen Gründen zugemacht?
Mein Vater, der hatte einfach, das ist, glaube ich, ziemlich, ich habe es jetzt 3 Tage lang gemacht, mal, ja. Aber ich glaube, es ist ein ziemlich harter Job tatsächlich so auf Dauer, Einzelhandelskaufmann zu sein. So. Und der hatte auch super wenig Zeit so für uns als Kids und so. Und dann kam meine Schwester und ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt, da einfach so komplett nur für so einen Laden zu leben.
Mhm. Ihr habt den mit der gesamten Familie jetzt auch für dich gebaut, habe ich gelesen. auch weil du gar nicht so ein guter Handwerker bist.
Ja, ich bin leider, in mir ist kein Finn Kliemann. So. Ich bin da leider wirklich ein bisschen untalentierter.
Der war auch schon hier im Podcast, der würde sich auch sehr feiern. was war die schlimmste Aufgabe für dich, als du das jetzt da
gewohnt hast? Ich hab, also in diesem Laden gab es so ein Rohr oben an der Decke. Mhm. Dieser Laden war vorher ein Restaurant oder eine Kneipe mit einer Küche. Und ich dachte, dass dieses Rohr aus der Küche rausführt und eine Abluft ist. Also habe ich es einfach abgekloppt, weil ich fand es einfach, das sah halt kacke aus. Weil ging quer durch den ganzen Laden, ging halt so ein Rohr, so in die Mitte des Ladens, da ging es raus. Ich dachte so, wie bescheuert kann man denn eine Abluft bauen? Naja, ich jedenfalls, habe keine Gedanken gemacht, kloppt das so ab. Und dann stelle ich fest, da hat es geregnet so und auf einmal stand mein Laden unter Wasser und ich so, okay, das war, in Wirklichkeit war es keine Abluft von der Küche, sondern es war das Abflussrohr von dem kompletten Dach.
Das durch dieses Restaurant geführt
hat. Durch dieses Restaurant wurde halt dieses Regenrohr da so reingelegt, ja, und dann habe ich es abgekloppt und dann mussten wir zum Baumarkt zurückfahren und das halt neu kaufen und das hat natürlich alles nicht funktioniert, weil
und
das
dann
hat alles seit 30
Jahren.
Ja,
im Laden.
Ja, na, genau, das war wirklich alles ein bisschen toll.
Ein Song, den ich mir jetzt mal rausgegriffen habe, weil ich gesehen habe, wie du, man kann auf YouTube sehen, wie du ihn auf dem Dach deines Ladens performst. Das hat jemand hochgeladen. Wie viel ist dein Outfit wert? Warum ist das jetzt ein Kummer und kein Kraftklub-Song geworden?
Inhaltlich weiß ich das jetzt gar nicht so genau. Das ist ganz praktische Gründe. Ich habe da so Samples verwendet. Aus so YouTube-Videos, wo Leute durch Hamburg oder Düsseldorf laufen und so Leute und so Kids fragen, wie teuer deren Klamotten sind. Mhm. Und ja, sowas ist natürlich wesentlich einfacher, einfach zu samplen und auf einen Beat zu packen und so, als das jetzt irgendwie, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man jetzt Band und Samples,
das könntest du gar nicht vereinen.
Eher so eine praktische Geschichte dann wahrscheinlich. Ah,
interessant.
Wie viel ist dein Outfit wert? Nike, Louis, Gucci, Dior, Fendi, Prada. Wie viel ist dein Outfit wert? Tosha, Yeezy, Pepmo, Balenciaga. Aber wie viel ist dein Outfit wert?
Und wie ist dieser Song zustande gekommen, wegen dieser YouTube-Videos? Oder was?
Ja, die kann man sich ja mal anschauen, diese YouTube-Videos. Das ist ja wirklich relativ... relativ krass. Das handelt nicht davon, dass ich Marken doof finde oder dass ich Leute doof finde, die sich irgendwie gerne schick kleiden oder so. Das handelt dann tatsächlich eher so davon, weißt du, wenn du so Leute, die so mit 11, 12 Jahren Schuhe für 700 Euro tragen, ist das ja eine Sache. Aber was das so mit den anderen Leuten macht, deren Eltern sich das eben nicht leisten können. Und dieses Gefühl, wie quasi Armut Leute ausgrenzt. Ich glaube, das können sich manche Leute, also viele Leute nicht vorstellen, und das fand ich aber auch ein wichtiges Thema irgendwie und was oft irgendwie, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute reden ungern darüber, über diese soziale Ausgrenzung von Armut einfach, so doof das klingt und so banal das auch klingt, aber das ist halt tatsächlich ja, also die Kids, die halt nicht mit zur Klassenfahrt dürfen, das ist relativ krass so. Genau, und das quasi in Perversion sozusagen, dafür ist dieses Bild, dieses so, okay, du trägst mit 11 Jahren eine 800-Euro-Jacke. Weißt du, das ist ja auch so ein bisschen ein Unterschied, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe einen Job, so ich mache hier mein Ding und dann leiste ich mir einfach irgendwie eine schöne Klamotte. So, dann ist das ja, ey, mein Gott, so, dann machst du das halt so. Aber also weißt du, welchen Ferienjob kannst du nur machen, um den also weißt du, natürlich läuft es darauf hinaus, dass du einfach, entweder hast du halt Eltern, die sich das leisten können, oder halt nicht. So. Und dafür ist es ja eigentlich nur ein Bild. So.
Was leistest du dir gerne? Bist du überhaupt gut darin, dein Geld auszugeben? Nee,
nicht so. Also ich bin super uninteressiert an so Dingen. Ich mag das halt, nicht so wie jeder andere auch. Ich finde es gut, keine Geldsorgen zu haben. Ich finde es gut, dass ich irgendwie keine Existenzängste habe. Das gefällt mir sehr gut. Da bin ich mir auch sehr bewusst darüber, dass ich da privilegiert bin. So. Aber ich habe jetzt keine teure Uhr oder dass ich mir denke, Mensch, ich hätte da so einen kleinen Guilty Pleasure. Ich stehe einfach auf Brillantenketten oder so. Das ist so mein Ding. Also das habe ich nicht. Ich mag natürlich diese Möglichkeit, aber das ist halt fast schon, fühlt sich eher an wie, dass es weniger am Geld hapert, sondern eher an der Zeit ist halt Reisen so rauszukommen.
Das habe ich auch versucht mir vorzustellen, wohin du eigentlich reist und was wohl die weiteste Reise war, die du mal unternommen hast. Ob du so am Strand rumliegst dann irgendwo oder so Backpacken in irgendeinem Dschungel bist oder Städtetrips. Ich kann es mir überhaupt nicht
vorstellen. Hast du dir das vorher überlegt?
Ja,
was ist das,
ich habe das hier stehen. Was war wohl die weiteste Reise, die der unternommen hat?
Also tatsächlich ist das so ein Ding, was, also ich mag Reisen sehr gerne. Auch so andere Kulturen so kennenlernen so, aber was wirklich ein ganz anderer Schnack ist mit Bandreisen. Da lernt man nochmal eine ganz andere Seite von dem Land kennen, einen ganz anderen Einblick in so Subkulturen und so, das ist halt wirklich das Allerbeste. Wir haben eine Tour gemacht 2012, glaube ich, durch Kolumbien.
Ach, krass.
Und jetzt haben wir vor kurzem, vor einem Jahr erst, haben wir noch eine Tour gemacht durch Argentinien. Und das ist wirklich unfassbar geil. Und es muss sich natürlich auch, also ne, da haben wir natürlich keinen Cent verdient. Im Gegenteil, da haben wir ordentlich draufgelegt. So. Also quasi auch so eine Art Bandurlaub, Luxus, aber wir haben halt Konzerte gespielt da.
Und ihr seid dann was, also ich vermute, der Unterschied besteht dann auch darin, dass man immer irgendwo ankommt, jemanden hat, der einen abholt.
Genau, genau. Dann lernt man jemanden kennen und dann ist das so wie so eine Art, ja, wie für andere Leute vielleicht so ein Backpacker-Urlaub. Also, weißt du, wir haben da ja keine Crew oder so mit, ne? Wir müssen natürlich alles da wieder selber aufbauen und irgendwie sich um die Instrumente kümmern und dann scheiße, ist in die Seite gerissen. Jetzt muss man irgendwie eine Seiten besorgen und so. Also, dieses ganze, ja, wie so ein Abenteuerurlaub, nur dass man quasi immer die Sachen kennenlernt, auf die, also wo ich auch wenn ich alleine oder privat im Urlaub bin, immer auf der Suche bin. Wenn ich jetzt irgendwo, wenn ich jetzt irgendwo in einer fremden Stadt bin, dann suche ich ja immer genau diese Orte, die man dann, ja, wenn man mit einer Band irgendwie in Buenos Aires ist,
dann passieren sie.
Genau, dann passieren sie einfach so. Und das, ja, und das ist halt ein absolutes Superprivileg, mit der Band halt Urlaub zu machen, also beziehungsweise zu touren, aber halt in fremden Kulturen so.
Das klingt schön. Wo wir jetzt eh schon bei meinen random Fragen sind, die ich hier immer, weißt du, ich habe ganz oft so am Schluss noch Sachen, die ich nicht eingeordnet bekomme. Hier steht zum Beispiel, echt wahr, dass Trettmann dein Kindermädchen war?
Ja, das ist Trettmanns längster, ich letztens erst mit dem zusammen ein Interview gehabt, da haben wir das nochmal erörtert, tatsächlich der längste Job, den Trettmann je gemacht hat, ist der als Angestellter von meinem Vater im Plattenladen.
Ach, okay.
Und mein Bruder und ich, wenn man es diplomatisch ausdrückt, sind wir sehr lebhaft gewesen. So. man muss dann immer auf uns aufpassen. Da war halt Tretti halt auch einer davon. Und Tretti hat gleichzeitig aber auch im gleichen Haus gewohnt von meinem Vater. Das heißt, wenn wir da waren und irgendwie da und mein Vater musste weg oder hat es tun oder so, dann sind wir halt zwei Treppen hoch in die WG von Tretti und haben da halt gechillt, Fernsehen geguckt und so. Jetzt ganz so, dass Tretti mit Milch und Keksen bei uns auf der Couch saß und wir im Kinderbettchen geschlafen haben, sowas nicht.
Aber er hat schon gut auf euch Acht gegeben, vermutlich. Ja. Welchen Rat gibst du anderen immer wieder? Steht hier auch noch, du hast eben schon gesagt, deinen Schwestern gibst du zum Beispiel manchmal einen Rat.
Ja, aber jetzt auch nicht so, dass so auch nicht jetzt so großväterlich, dass ich nicht, dass ich jetzt da, also was ich meinte mit meiner Schwester, also ich freue mich darüber, dass sie mich nach Rat fragen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt tolle Ratschläge hätte.
Okay, aber dann unabhängig von deinen Schwestern, weil manchmal hat man ja so eine Erkenntnis, die man dann immer wieder an andere Leute weitergeben kann, wenn man das Glück hatte, sie ein bisschen früher zu haben oder keine Ahnung.
Na, das ist jetzt kein Ratschlag, den ich mir ausgedacht habe, aber das ist eine Sache, die ich immer wieder mir so versuche vor Augen zu halten, dass ich es irgendwo mal gelesen habe und dann dachte ich so, wow, das ist so mindblowing, richtig, dass man andere Menschen immer nach ihren Handlungen beurteilt, immer so, okay, der hat das und das gemacht, danach beurteile ich den und sich selber aber im Vergleich dazu immer nach seinen Absichten. Mhm. Also ne, ich hab zwar das und das gemacht, aber ich meinte damit eigentlich das und das oder ich habe das zwar so und so gemacht, genau, aber eigentlich wollte ich damit ja was ganz anderes erreichen oder ich habe das ja nicht so gemeint oder ich habe das, also.
Oder umgekehrt, du zum Beispiel eben, als ich dich auf deine Handlung angesprochen habe, hast du dich davon losmachen wollen und gesagt, nein, aber das bin ja gar nicht ich und jetzt überhöhe mich nicht dafür.
Ja.
Also,
Es ist kein Ratschlag, aber es ist eine Sache, die wahrscheinlich sowas am nächsten kommt. Also ein Ratschlag, den ich mal bekommen habe, wahrscheinlich eher und den ich gut fand.
Okay, aber dann finde ich, solltest du ihn auch in diese andere Richtung ruhig ab und zu mal beherzigen.
Okay, ich versuch's. Das ist ja mit Ratschlägen generell so ein Problem, dass man sie ganz gut geben kann, aber sehr schlecht annehmen kann. Mhm. Oder man würde sich wünschen, dass man quasi manchmal diese Ratschläge, die man anderen Leuten gibt, dass man die auch für sich selber irgendwie geben könnte.
Oder viel leichter annehmen könnte, ja. Okay, ich finde, damit können wir total gut rausgehen aus diesem Gespräch.
Sehr gerne.
Danke dir, Felix.
Ich habe zu danken.
Das war eine gute Stunde mit Felix Kummer. Und was soll ich sagen? Ich bin jetzt Fan. Felix wehrt sich zwar dagegen, als das Premium-Beispiel für einen politischen Künstler rangezogen zu werden. Das kann ich auch verstehen. Und ja, okay, ich höre jetzt damit auf. Aber er kann mir nicht widersprechen, wenn ich sage, der Mann hat Haltung. Und die drückt sich in seinen Texten aus, in dem, was er sonst so bewegt und auch darin, wie er die letzte Stunde mit mir gesprochen hat. Das fand ich sehr cool und es macht mir umso mehr Vorfreude beim Blick in meinen Kalender. In den nächsten Monaten bin ich nämlich noch mit einigen sehr haltungsstarken Leuten zu einer guten Stunde verabredet. Ich bin Eva Schulz. Deutschland 3000 kommt ab jetzt wieder jede Woche im Radio und überall, wo es Podcasts gibt. Falls ihr zum Beispiel Apple Podcasts benutzt, freue ich mich, wenn ihr mir da eine Bewertung schreibt. Außerdem findet ihr Videos, Stories und weitere Inhalte von mir und Deutschland 3000 auf Facebook, Instagram oder Twitter. Also schaut da mal rein und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut! Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.